Ja, heute wiederum das Buch Ruth, schon der dritte Teil. Und bevor wir in dieses dritte Kapitel einsteigen, möchte ich noch an den letzten Abschnitt vom letzten Mal erinnern. Und der Abschnitt, dem habe ich den Titel gegeben, die Reaktion der Ruth. Als also Naomi zurückkam mit der Ruth nach Bethlehem und die Leute erkannten sie dort, Dort sagte sie, nennt mich nicht Naomi, die Liebliche, sondern nennt mich die Mara, die Verbitterte. Sie war verbittert, aber als sie dann gemerkt hat, dass Ruth bei jemandem gearbeitet hat, der ihr sehr freundlich entgegengekommen ist, der ihr Gutes erwiesen hat, der großzügig war, da war sie erfreut. Und als sie dann hörte, dass so die Ruth bei dem Boas gearbeitet hat und dass sie bei ihm Gnade und Aufmerksamkeit gefunden hat, da schöpfte sie neue Hoffnung. Sie bekam neue Hoffnung, dass sich wirklich alles zum Guten wenden wird. Und das ist praktisch der Einstieg, der Ausgangspunkt vom dritten Kapitel. Und bevor ich in das dritte Kapitel einsteige, möchte ich jetzt noch beten. Ja, Herr Jesus, dir gebührt alle Ehre. Auch heute Morgen, überall auf der Welt, gebührt dir die Ehre, Herr. Heute wirst du angebetet, Herr, als der Sohn Gottes, als der Erlöser der Menschen, die dich angenommen haben. Und ich bitte dich, dass wir deine freundliche Art, deine Liebe, deine Barmherzigkeit in diesem dritten Kapitel sehen dürfen. Die Freundlichkeit und die Gnade, die du Ruth und Naomi zukommen lässt, aber die Freundlichkeit und Gnade, die auch du uns zukommen lässt. Ich will dir danken, Herr. Amen. Also nun, das dritte Kapitel. Und ich habe auch in diesem dritten Kapitel, oder wir wollen drei Personen wieder betrachten, wie das letzte Mal. Die Naomi, die Ruth und den Boas. Und im ersten Abschnitt, die Verse 1 bis 4, also ich nenne mal den Rat der Naomi. Dann die Verse 5 bis 7, der Gehorsam der Ruth. Und am Schluss 18, die Reaktion von Boas. Und dazu lese ich jetzt im ersten Abschnitt einmal die ersten Verse bis zum Vers 4. Ruth, Kapitel 3, 1 bis 4. Naomi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Und nun, ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er würfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und gehe zur Tenne hinab. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt, geh hin, hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Soweit der Text. Naomi hatte also noch verwandtschaftliche Beziehungen in Bethlehem, die in diesem weiteren Verlauf des Buches eine ganz wichtige und entscheidende Rolle spielen. Boas, ein vermögender Mann, war der Verwandte von Naomis Ehemann, also dem Elimelech. Und jetzt erinnerte sich Naomi nochmal daran, Boas ist ja so ein Löser. Ein Löser, der praktisch diese kinderlose Witwenschaft der Ruth lösen könnte. Das würde bedeuten, dass Boas die Witwe Ruth zur Ruhe bringen könnte, die Naomi sich für Ruth wünscht. Und das würde bedeuten, dass ihr verstorbener Mann Elimelech einen Erben bekommen könnte. Und das Bekenntnis Elimelechs, mein Gott ist König, würde wieder lebendig werden. Man könnte jetzt meinen, jetzt schöpft sie wieder Hoffnung und jetzt nimmt sie alles selbst in die Hand. Sie rät es der Ruth, was sie zu tun hat, aber so dürfen wir es nicht sehen und nicht verstehen. Denn ich glaube, Das, was sie rät, das entspricht ganz genau dem Willen Gottes. Gott selbst hat für kinderlose Witwen das so im 5. Buch Mose, Kapitel 25, 5 bis 6 festgelegt. Diese Schwagerehe oder diese Verwandtenehe. Gott will nicht, dass kinderlose Witwen in ein anderes Geschlecht einheiraten. Und so praktisch ein Geschlecht ausstirbt, wenn kein Erbe da ist. Er will nicht, dass der Besitz der Familie irgendwie verkauft wird und verloren geht. Er will, dass es so bleibt, wie es Josua bzw. er selbst durch Josua aufgeteilt hatte. Und ganz im Besonderen will er nicht, dass das Bekenntnis, mein Gott ist König, ausstirbt. Dass es untergeht. Sie bewegt sich also mit ihrem Rat, den sie der Ruth gibt, genau im Ratschlag Gottes. In unserer Kultur, in unserer Zeit wäre natürlich so ein Verhalten unmöglich. Da könnte nicht ein Bruder hergehen oder ein Verwandter und eine Witwe heiraten und dann unter Umständen zwei Frauen haben. Das würde überhaupt nicht gehen. Aber in der damaligen Kultur war das ganz normal und richtig. Und darum müssen wir praktisch in diese Kultur eintauchen, um die Handlungen von Naomi und auch von Ruth zu verstehen. Da Naomis Söhne nicht mehr lebten, könnte also ein nächster Blutsverwandter dies übernehmen, damit dem Geschlecht Elimelechs ein Erbe geschenkt würde. Und im Lichte dieser Ordnung müssen wir praktisch das so sehen. Und Ruth selbst war ja eine Neubekehrte, könnte man sagen. Im ersten Kapitel, da haben wir gehört, wie sie von den moabitischen Göttern umgekehrt ist zu dem Gott Israels. Mein Gott ist dein Gott. Dein Gott ist auch mein Gott, so sagte sie zu Naomi. Und im zweiten Kapitel haben wir gesehen, wie sie Glauben und Vertrauen zu diesem Gott von Israel hatte. Sie sagte ja damals, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie hoffte auf die Gnade Gottes. Sie vertraute mit kindlichem Glauben ganz auf Gott. Sie suchte auch damals keinen Rat von Naomi. Nein, sie ging voran mit kindlichem Glauben. Sie war, könnte man noch sagen, wie ein Säugling im Glauben. Sie kannte ja noch nicht genau diese Gebote und Anordnungen Gottes, die in Israel galten. Und überhaupt, vielleicht wusste sie gar nicht, was ein Löser für sie bedeutete. Ich weiß es nicht, ob es in Moab so ein Gebot oder ein Gesetz war, das die Schwagerehe verordnete. Darum brauchte sie jetzt einen Rat und den Rat von Naomi. Und Naomi sagt ja, ich will dir eine Ruhestatt suchen. Was bedeutet nun eine Ruhestatt für eine Frau von damals? Eine Frau von damals kam zur Ruhe, wenn sie ihren Platz fand, eingebettet in eine Ehe, in eine Familie, in ein Haus des Mannes, einen Erben gebären, Mutter ihrer Kinder zu sein und dort ihre Erfüllung finden, dort ihre Geborgenheit und Sicherheit in dieser Familie zu finden, praktisch im Hause ihres Mannes. Dort findet sie praktisch diese Sicherheit und diesen Schutz. Also Ehe bedeutet für die Ruth Ruhe, Sicherheit, Versorgung und Schutz. Was bedeutet das jetzt nun heute für uns, Ruhe finden? Und das betrifft jetzt eigentlich nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, auch uns alle. Wo finden wir unsere Ruhe und unsere Geborgenheit? Und ich denke, in der Beziehung zu Gott, in Jesus Christus. Nur bei ihm kommt doch unser unruhiges, unser verzweifeltes Herz manchmal, unser verängstetes Herz zur Ruhe. Nur bei Jesus finden wir wirklich echte Ruhe. Und so wird nun die Naomi zur Glaubensmutter von Ruth. Heute würde man sagen, zu einer Mentorin. Sie gibt ihr Ratschläge, wie sie sich verhalten soll und wie sie vorgehen soll. bade und salbe dich. Heute würde man sagen, mach dich schön, oder richtig her, oder? Es ist doch ganz normal, dass wenn man jetzt zu einem Rendezvous geht, oder heute heißt es ja ein Date, dass man sich herrichtet und nicht im dreckigen Schafferhäs so praktisch auftaucht, oder? Das macht ja keinen Eindruck, oder? Bade dich und salbe dich. Also ein ganz normaler Vorgang. Und Naomi wusste, dass nach der Getreideernte, wenn die Arbeit fertig ist auf der Tenne, dass dann getrunken wird, dass dann gefestet wird, weil eine gute Ernte bedeutet ja wiederum, Brot zu haben, Lebensmittel zu haben. In Bethlehem, in Brothausen praktisch, gab es wieder Brot. Das war der Grund doch wirklich zu einem Fest und einer Freude. Und sie musste auch gewusst haben, dass dieser Getreidehaufen auf der Tenne bewacht werden muss. Und dass der Gutsherr das Recht hatte, sich etwas abseits von seinen Knechten hinzulegen. Also riet sie ihr, wenn er sich dann schlafen legt, also Boas, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt und geh hin und hebe die Decke auf zu seinen Füßen und lege dich dorthin. Und er wird dir sagen, was du tun sollst. Diesen Rat gab also Naomi ihrer Schwiegertochter mit auf den Weg. Nun, wie hat Ruth gehandelt? Das wäre der zweite Abschnitt, die Verse 5 bis 7. Also Ruth sprach zu ihr, alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genauso, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Alles, was du sagst, will ich tun. Ruth entschloss sich, ihrer Schwiegermutter zu gehorchen, weil sie einfach auch auf Gott vertraute. Sie war bereit, sich in diesen Angelegenheiten, in den Anweisungen der Schwiegermutter, völlig unterzuordnen. Naomi hielt sich praktisch an das Wort Gottes, die Bibel, das Alte Testament, und Ruth hielt sich an die Anordnung von ihrer Schwiegermutter. Und Ruth darf es genau so, wie Naomi gesagt hat. Gott hat also alles schon vorbereitet. Boas und seine Knechte haben die Gersten- und Weizenernte jetzt zu Ende gebracht. Die Ähren waren ausgeklopft, die waren geworfen, die Körner waren auf einem Haufen. Und nächsten Tag werden sie vielleicht in Säcke abgefüllt oder im Kornspeicher gelagert. Auf alle Fälle waren Boas und seine Knechte froh, diese Arbeit erledigt zu haben. Und sie aßen und tranken und waren fröhlich. Und als jetzt nun Boas sich von ihnen getrennt hatte und sich irgendwo hingelegt hatte, da kam Ruth zu ihm, deckte seine Decke auf und legte sich ihm zu Füßen. Und das Verhalten von Ruth muss man auch im Lichte der damaligen Kultur sehen. Heute würde man sagen, sie hat sich vielleicht angebietert, aber so ist es nicht so. Nein, ihr Verhalten war völlig in Ordnung. Auch Boas erkannte das einmal später, dann sagt er, du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor. Sie hat vorher schon edel gehandelt, als sie für ihre Schwiegermutter gesorgt hat, dass sie diese niedrige Arbeit des Ehrenauflesens gemacht hat, um für ihre Schwiegermutter und für sich selbst zu sorgen. Sie hat gearbeitet von morgen früh bis zum Abend. Und wahrscheinlich war dies der Weg, um Boas aufmerksam zu machen, du bist mein Erlöser oder mein Löser. Du kannst diese Verantwortung und übernehmen, mich zu lösen. Und Ruth signalisierte auch, dass sie bereit war, sich von ihm lösen zu lassen. Dass sie bereit war, mit ihm eine Ehe einzugehen, um Elimelech einen Erben zu schenken. Sie war als Ausländerin also bereit, sich ganz den Anordnungen Gottes unterzuordnen und gehorsam zu sein. Sie war bereit, alles das zu tun, was Naomi ihr geraten hatte. Nun gibt es ja nicht nur im Alten Testament solche Anordnungen und Gebote. Das Neue Testament ist auch voll von Anordnungen und Geboten, wie wir Gott und unseren Mitmenschen gegenüber uns verhalten sollen. Haben wir nicht hier bei Ruth, in Ruth ein schönes Vorbild? Sind wir bereit, uns diesen Anordnungen und sie uns unterzuordnen und gehorsam zu sein, wie Ruth? Begegnen wir in der richtigen Ehrfurcht Gott, wie Ruth dem Boas begegnet ist? Ist Jesus unser Herr und Gott? Oder ist er nur ein Kumpel, den wir anrufen, wenn wir ihn brauchen? Ja, selbst sagt er, wir sind seine Freunde. Das sagt er. Aber er sagt auch, wenn wir das tun, was er gebietet. Wir brauchen Gnade, das wissen wir. Und wir wollen auch dem Herrn gehorsam sein. Wir wollen seine Gebote halten und auf seine Barmherzigkeit und Gnade hoffen. Und da merke ich oft, wie oft ich da selbst dann daneben liege, mit meinem Gehorsam an diese Anordnungen und Gebote Gottes. Darum brauchen wir Gnade jeden Tag. Auf alle Fälle war Ruths Vorgangsweise ehrenvoll und respektvoll. Schauen wir jetzt drauf, wie Boas reagiert hat. Ich lese die Verse 8 bis 18. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er: Wer bist du? Sie aber antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht, und morgen dann, wenn er dich lösen will, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe es noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach: Es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte: Gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf, da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und sprach, und die sprach: Wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr, was der Herr ihr getan hat, was der Mann ihr getan hat. Und sie sprach: Diese 6 Maß Gerste gab er mir. Denn er sagte: Du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach: Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Boas hatte sich also hinter dem Getreidehaufen schlafen gelegt. Und jetzt bekam er langsam kalte Füße. Er beugte sich vor, wollte sich wieder zudecken, und dabei entdeckte er, dass eine Frau oder jemand ihm zu Füßen lag. Und er sprach: Wer bist du? Und sie antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Sie sagte damit: Du bist mein Löser. Du kannst mein Problem der Witwenschaft und mein Problem der Kinderlosigkeit lösen. Du kannst dafür sorgen, dass der Name Elimelech, mein Gott ist König, wieder lebendig wird. Das war damals wichtig. Heute ist es nicht mehr so wichtig. Ich denke, ich habe selbst zwei Töchter und die haben alle schon beide einen anderen Namen. Also wenn es jetzt um mich geht, stirbt mein Name aus. Aber das ist heute nicht mehr dieses Problem, vielleicht noch bei Adeligen. Da könnte es noch sein, dass sie einen männlichen Erben wünschen, aber auch nicht mehr bei allen Königshäusern. Aber damals war das sehr wichtig. Der männliche Erbe, der die Linie dieser Familie des Geschlechtes weiterführt. Du kannst mich von der schwierigen Situation, in der ich bin, lösen. Diese schwierige Situation als eine kinderlose Witwe. Und sie signalisierte ihm auch, dass sie bereit war, sich ihm unterzuordnen und auch sich unter seinen Schutz und seine Fürsorge zu stellen. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd. Heißt, sei mein Schutz und sei meine Sicherheit. Und Boas hatte sofort verstanden, um was es geht. Er war nicht schockiert, dass sie sich ihm zu Füßen gelegt hat. Er lobt ja ihre korrekte Vorgangsweise. Er sagt, ja, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Sie suchte sich nicht irgendwer einen Mann, dass sie irgendwo unterkommt, wiederum in das Haus ihres Mannes, wie es damals geheißen hat. Nein, sie hat sich in diesen Ordnungen Gottes völlig untergeordnet. Und darauf sagt er, alles, was du sagst, will ich dir tun. Das war seine Reaktion. Alles, was du sagst, will ich tun. Wenn nun Boas ein Bild auf unseren Herrn Jesus ist, und das ist er auch, dann sind wir wie Ruth, die Erlösten aus den Heiden. Genau wie Ruth, die als Moabiterin der Heidin war. Also das zeigt auf, dass Jesus nicht nur und nur unter Anführungszeichen, nicht nur der Erlöser Israels ist, sondern auch der Heiden und der Nationen. Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden. So steht es geschrieben. Wir haben auch erkannt, dass Jesus Christus unser Löser ist. Gott selbst hat uns dafür die Augen geöffnet, dass er es ist, der unser Problem der Verlorenheit, das Problem unserer Schuld vor Gott und Menschen, dass er es lösen kann. Irgendjemand hat uns einmal darauf aufmerksam gemacht, dass wir keinen Frieden mit Gott haben, dass wir in einer schuldigen Situation vor Gott sind. Und als Reaktion darauf sind wir zu Jesus gekommen. Genauso wie Ruth zu Boas kam und sich von ihm lösen zu lassen. Wie Ruth bekennen wir, du bist mein Erlöser. Herr Jesus, du bist mein Erlöser. Es ist nun egal, ob diese Bekehrung vor einem Jahr war, vor 10, 20, 30 oder 40 Jahren. Jesus möchte heute auch noch hören, dass wir uns von ihm erlösen lassen mussten. Dass wir bereit sind, uns unterzuordnen. Genauso wie es Ruth dem Boas signalisiert hatte. Jesus möchte hören, du bist mein Erlöser. Du bist mein Schutz und mein Schild, auf dich vertraue ich und an dich glaube ich. Er will dieses Bekenntnis hören und nicht nur einmal bei der Bekehrung, sondern jeden Tag neu. Denn er ist treu. Er wird dann das tun, was nötig dazu ist, um uns zu erlösen. Und er hat es schon getan. Boas hat nun gesagt, alles Notwendige will er tun. Und Ruth durfte zu seinen Füßen liegen bleiben. Sie fand schon einen Vorgeschmack der Ruhe zu seinen Füßen unter seinem Schutz. Und noch einmal die Frage, Wo kommen wir zur Ruhe? In der Hektik unseres Alltags, auch wir finden Ruhe zu Füßen unseres Boas, unseres Jesus Christus. Und dann gab Boas ihr 6 Maß Gerste. Ich weiß es nicht genau, wie viel das ist, aber es muss sehr viel gewesen sein, denn er musste ihr helfen, es auf den Rücken zu kriegen. Also war es schon eine größere Menge. Und diese große Menge war jetzt nicht nur für die Ruth bestimmt, sondern auch für Naomi. Du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen, hat er ihr gesagt. Also haben diese 6 Maß Gerste eine tiefere Bedeutung. Nämlich, dass Boas auch bereit war, für den Lebensunterhalt der Naomi zu sorgen. Dass er bereit war, auch ihr einen Erben zu schenken. Oder man könnte auch sagen, dass es eine Anzahlung war bis zur Hochzeit. Auch wir haben von unserem Boas als Beweis eine Anzahlung bekommen. Nämlich den Heiligen Geist, der uns versorgt bis zur Hochzeit des Lammes, bis diese Hochzeit stattfindet. Jesus selbst hat ja gesagt, als er zu seinem Vater ging, dass er einen anderen Beistand senden wird. Und der Heilige Geist ist der Beweis dafür, dass wir ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind. Ruth war ja in dem Moment, wo er zusagt, sie zu lösen, irgendwie wie sein Eigentum. Er nahm sie auf. Und genauso hat uns Jesus aufgenommen, als sein Eigentum. Wir gehören ihm. Und sein Geist gibt uns, unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. So wie es im Römer 8, 16 steht. Auch für Ruth waren diese 6 Maß Gerste der Beweis, ich bin geliebt und angenommen. Und Boas wird alles tun, damit ihre Ruhe vollkommen wird. Und auch Naomi erkannte das und riet es der Ruth abzuwarten, ruhig zu bleiben. Naomi erkannte, Gott ist am Wirken. Gott hat praktisch jetzt das Ganze in seine Hand genommen. Auch für uns ist der Heilige Geist ja der Beweis, dass wir geliebt sind und angenommen. Dass wir sein Besitz sind und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Jesus wird auch alles tun, um auch unsere Ruhe bei ihm zur Vollkommenheit zu bringen. Nun erleben wir natürlich noch Zeiten der Unruhe, der Spannungen. Unser Leib der Vergänglichkeit ist noch nicht abgetan. Noch erleben wir Kämpfe, noch erleben wir Schwachheiten, noch erleben wir Krankheiten und Bedrängnisse. Noch haben wir diese Vollkommenheit nicht erreicht. Noch erleben wir hohe Berge mit Sonnenschein und auch tiefe Täler, wo es sehr dunkel ist. So wie eigentlich David schreibt im Psalm 23. Wandere ich auch im Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Stecken und Stab, das ist wie der Heilige Geist, der uns tröstet und uns durchführt, wenn wir einmal in so einem Tal der Todesschatten kommen. Daher dürfen wir auch zuversichtlich sein, dass Jesus alles tut, damit wir zur Vollkommenheit geführt werden. Und bis wir dahin hingelangen, in seine Herrlichkeit der Vollkommenheit, gibt es auch für uns einen guten Rat. Nicht den Rat von Naomi für die Ruth, sondern der Rat, den der Hebräerbriefschreiber uns mitteilt. Er rät uns da im Kapitel 12, lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.